Noch einmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Und ich freue mich sehr, heute hier zum ersten Mal in körperlicher Anwesenheit mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Das letzte Mal, das haben wir ja gehört, hat das nicht in körperlicher Anwesenheit geklappt. Aber zumindest konnte ich dank der Technik, dank dem Norbert, der das moderiert hat, doch teilnehmen. Und das hat mich gefreut, aber heute freue ich mich umso mehr, so leibhaftig vor euch zu sein. In der Predigt für heute soll es um Gnade gehen. Und das, man hat ja vorhin gehört in der Schriftlesung, dass Jesus dort bereits von Gnade gesprochen hat. Da hat er ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen. Wie komme ich zu dieser Bibelstelle und auch zum Thema der Gnade? Das möchte ich kurz erzählen. Ich bin ja hauptamtlich Pfarrer in der EMK Klingenberg und dort haben wir Ende des Jahres, machen wir uns immer Gedanken über ein Jahresmotto, das uns das Jahr über begleiten soll. Und in diesem Jahr ist uns diese Bibelstelle in den Sinn gekommen vom Jahr der Gnade. Und so ist das Motto, das wir in diesem Jahr auch in unserer Gemeinde haben, ein Jahr der Gnade. Wir wollen der Gnade Gottes nachspüren. Wir wollen verstehen, was es mit dieser Gnade auf sich hat. Und zu Beginn des Jahres habe ich dann in einem Gottesdienst einmal ein Plakat erstellt gehabt. Und eine Woche davor durften sich die Leute Gedanken dazu machen, was sie eigentlich unter Gnade verstehen. Man sieht, da ist einiges zusammengekommen. Die Frage finde ich noch relativ wichtig zu beantworten. Was ist denn eigentlich Gnade? Wir sprechen viel von Gnade, wir hören es in Kirchenliedern, wir haben gerade davon gesungen, von der Gnade Gottes. Der Begriff taucht einfach oft auf. Aber was bedeutet Gnade eigentlich und was macht sie aus? Und darüber möchte ich heute sprechen. Und das wird so gehen, dass ich als erstes einmal darüber sprechen möchte, welchem Verständnis von Gnade wir in der säkularen Öffentlichkeit begegnen und warum dieses zum Teil auch etwas problematisch ist. Und im Anschluss werde ich dann darauf eingehen, welches Verständnis von Gnade wir in der Bibel finden. Und da dazu sehr viel zu sagen wäre, werde ich das in einem kurzen, aber möglichst viel einschließenden Satz am Ende zusammenfassen. Gut. Nun also zunächst zum Verständnis von Gnade in der säkularen Öffentlichkeit. Vielleicht seid ihr mal mit einem Menschen, der jetzt nicht in die Kirche geht oder der seit der Konfirmation auch keinen Gottesdienst mehr besucht, ins Gespräch gekommen und habt ihn gefragt, was verstehst du eigentlich unter Gnade? Ehrlich gesagt ist das bei mir noch nicht so oft der Fall gewesen, aber es wäre spannend, da mal nachzufragen. Weil sobald du aus der Kirche draußen bist, hörst du eigentlich von dem Begriff der Gnade nicht mehr so viel. Von daher habe ich mir die Frage gestellt, was würde wohl ein Mensch, der jetzt nicht in die Kirche eingeht, von Gnade denken? Zunächst mal gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich nicht besonders viel mit dem Begriff anfangen kann, weil er ihn eben nicht oft hört. Und wenn er doch etwas mit diesem Begriff anfangen kann, dann wird ihm vielleicht ein bestimmtes Bild in den Kopf kommen und das seht ihr jetzt ungefähr, oder das seht ihr jetzt hier. So. Also was sehen wir auf diesem Bild? Wir sehen einen Mann, der auf dem Fußboden kniet und die Hände gefaltet hat und ihm gegenüber sitzt ein Mann mit einem strengen Blick, so wie ich das wahrnehme, vielleicht ein Richter, vielleicht auch der Chef von ihm, ich weiß es nicht. Und der kniende Mann, der bittet um Gnade und er hofft, dass der andere den Daumen hebt und dass er ihm Gnade gibt und ihn davonkommen lässt. Gnade ist in diesem Zusammenhang unmittelbar mit Angst verbunden. Man sieht, der Mann, der hat Angst, dass ihn der andere straft oder abweist. Aber wenn er das dann nicht tut, dann ist das Gnade. Wie kommt man zu einem solchen Bild der Gnade? Ich habe einmal überlegt, wo Menschen, die nicht in die Kirche gehen, ebenfalls mit dem Begriff der Gnade in Verbindung kommen. Und das sind mir zunächst einmal ganz allgemeine Redewendungen und Sprichwörter eingefallen. Und die habe ich euch auch hier rangeschrieben, zumindest die, die mir einfallen. Das erste Sprichwort: Gnade vor Recht ergehen lassen. Wer von euch kennt das Sprichwort? Einmal die Hand heben. Fast alle oder alle, ja, genau. Und ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr dieses Sprichwort hört, aber mir kommt wieder das Bild von dem strengen Richter, der am Ende zum Glück nicht das Recht vollstreckt, sondern Gnade walten lässt. So ein Richter, der nochmal ein Auge zudrückt, bei dem man aber auch nicht richtig weiß, ob er wirklich sympathisch ist. Und dann die zweite Redewendung, die ich gefunden habe, und die ist eigentlich noch viel schlimmer. Die heißt: Gnade dir Gott. Wer kennt diese Redewendung? Auch fast alle. Ich hoffe, ihr habt sie bislang nicht zu hören bekommen. Ja, diese Redewendung, das ist natürlich eine direkte Drohung, die im Prinzip Folgendes sagt: Gott soll dir gnädig sein, denn du wirst sie brauchen. Du hast Schlechtes verdient, aber vielleicht beschützt dich Gott. Und dann habe ich noch ein Fragezeichen hingemacht. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Redewendungen zum Begriff der Gnade gibt. Wenn sie jemandem spontan einfällt, gerne kurz melden. Aber das waren wirklich die zwei, die mir hauptsächlich in den Sinn gekommen sind. Und wenn wir das sehen, dann stellen wir fest, Gnade hat kein so gutes Image in der Öffentlichkeit. Sie ist zwar schon etwas Gutes, aber bevor das Gute kommt, muss immer erst etwas ganz Schlimmes passieren. Und dann kennen Menschen, die nicht kirchlich geprägt sind, sicher auch noch den Begriff der Begnadigung. Ja, eine Person, die rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt ist, die wird freigesprochen. Das geht genau in die gleiche Richtung. Wir können also sehen, wenn Gnade das ist, was sie so in der öffentlichen Meinung suggeriert, dann wollen sie eigentlich nur die, die großen Mist gebaut haben und die hoffen, ohne Konsequenzen aus der Sache zu kommen. Doch solange es mir gut geht, da will ich diese Form der Gnade eigentlich nicht, denn das würde ja bedeuten, dass ich erst in eine unangenehme Situation kommen muss. Das ist der Punkt, warum das Verständnis von Gnade im öffentlichen Raum, glaube ich, ein etwas problematisches Verständnis ist. Und die spannende Frage, die ist nun: Welches Verständnis von Gnade finden wir denn in der Bibel? Und was sagt Jesus, wenn er über Gnade spricht? Ist es ähnlich wie das Bild von Gnade in der Öffentlichkeit? Oder finden wir einen Unterschied? Und dazu möchte ich jetzt noch einmal einen Blick auf Jesu Ankündigung vom Gnadenjahr werfen. Wenn Jesus von dem Gnadenjahr des Herrn spricht, dann bezieht er sich dort auf eine ganz bestimmte Tradition, die aus dem Alten Testament oder auf das Alte Testament zurückgeht. Und zwar gab es dort das Jubeljahr oder Jobeljahr. Ich weiß immer nicht so ganz, wie man das ausspricht, ist manchmal unterschiedlich geschrieben. Aber auf jeden Fall in diesem Jobeljahr, das war dazu gedacht, das fand alle 50 Jahre statt und dabei sollten alle Schulden, die Menschen gemacht hatten, erlassen werden. Das heißt, verpfändete Äcker, die sollten zurückgegeben werden und Schuldsklaven, die gab es damals auch, die sollten freigelassen werden. Also, man könnte sagen, auch hier erfährt jemand, dass er für eine Schuld nicht oder beziehungsweise nicht mehr bestraft wird. Man kann das vielleicht mit jemandem vergleichen, dessen Haus verpfändet wird wegen hoher Schulden und der aber dann sein Haus zurückhält, obwohl er vielleicht noch nicht alle Schulden beglichen hat. Das ist Gnade in diesem Verständnis. Und wenn wir jetzt noch einen Blick in die Bibel als Ganzes werfen, dann entdecken wir, dass das gleiche Verständnis von Gnade auch im Tod von Jesus am Kreuz zu finden ist. Aus Gnade stirbt Jesus für uns, wodurch unsere Schuld vergeben wird. Auf den ersten Blick also könnte man sagen, das biblische Verständnis von Gnade, das ist ja das gleiche wie im säkularen Bereich, wie in der Öffentlichkeit. Aber, ihr hört es schon heraus, nur auf den ersten Blick. Es gibt dann doch einige Unterschiede zu dem Bild vom strengen Richter, zum Glück, meiner Meinung nach. Was ist der erste Unterschied? Das Wort, und ich möchte kurz darauf eingehen, welche Worte in der Bibel für Gnade verwendet werden. Das heißt, welche hebräischen, welche griechischen Wörter da eigentlich dahinter stecken. Und das Spannende ist, wenn das übersetzt wird und dann steht dort Gnade, dann ist das immer nur eine Bedeutung, mit der man das Wort beschreiben könnte. Und es gäbe aber auch weitere Begriffe, mit denen man das Wort ausdrücken kann. Und die zu finden, das ist spannend, um ein Gespür dafür zu kriegen, was mit Gnade an dieser Stelle eigentlich gemeint ist. Und jetzt ist es so, dass das Wort, das in der Bibel am häufigsten für Gnade verwendet wird, dass man das auch mit Wohlwollen oder Gunst beschreiben kann. Wohlwollen und Gunst, das sind Haltungen von Personen. Nur Personen können jemand anderem Wohlwollen und Gunst erweisen. Wenn also jetzt in der Bibel davon gesprochen wird, dass Gott gnädig ist, dann heißt das nichts anderes, als dass er uns damit sein Wohlwollen erweist. Man kann ja gnädig durch wohlwollend ersetzen. Und jetzt ist es aber so, dass das irgendwie schlecht vereinbar ist mit dem Bild von einem strengen Richter. Jemand, der Wohlwollen erweist, der ist eigentlich nicht streng. Es kommt also ganz stark auf die Haltung an, mit der ich Gnade ausübe. Der strenge Richter, der signalisiert eher, dass die Schuld ganz schlimm ist, aber dass er dann doch noch so großzügig ist, dass er mir vergibt. Ganz anders ist das mit jemandem, der mir mit Wohlwollen begegnet. Er ist wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der voller Sehnsucht auf die Rückkehr des Sohnes wartet und der nicht mal über die Schuld von dem Sohn reden möchte. Also sowohl der strenge Richter als auch der gütige Vater vergeben die Schuld, aber ihre Haltung dabei, die macht einen großen Unterschied aus. Und das ist aber noch nicht der einzige Unterschied von biblischer Gnade zu dem Bild von Gnade in der Öffentlichkeit. Denn Gnade ist nicht nur Vergebung. Schauen wir noch einmal auf die Bibelstelle, in der Jesus ein Gnadenjahr des Herrn ausruft. Bevor er es ausruft, zählt er eine Menge Dinge auf, die in diesem Jahr passieren sollen. Armen sollen eine gute Botschaft gebracht werden. Gefangenen soll verkündigt werden, dass sie frei sein sollen. Auch Unterdrückten soll Freiheit gebracht werden. Blinde sollen sehen. Und das alles heißt es dann am Ende, das ist das Gnadenjahr des Herrn. Bei all diesen Begriffen haben wir von Vergebung kein Wort. Und warum auch? Wenn ich krank bin oder unterdrückt werde, was hilft es mir, wenn mir jemand sagt, dir ist vergeben? Wenn ich krank bin, dann möchte ich lieber gesund werden. Wenn ich unterdrückt bin, dann möchte ich doch frei von Unterdrückung sein. Wenn Jesus also davon spricht, dass das Gnadenjahr des Herrn anbricht, dann geht es dort nicht nur um Vergebung, auch aber nicht nur, sondern auch um Heilung, Befreiung, Gerechtigkeit und noch viel mehr. In einem theologischen Kommentar, den ich in Vorbereitung auf die Predigt durchgelesen habe, da stand eine kurze Definition von biblischer Gnade, die mir sehr gut gefällt. Und diese Definition, die geht so: Gnade ist das, was wohltut. Du kannst dir in einer stillen Minute einmal Zeit nehmen und dir die Frage stellen: Was tut dir wohl? Und damit meine ich jetzt nicht so banale Sachen wie eine Portion Glas oder den spannend neuen Film im Fernsehen, sondern ich meine vielmehr: Was brauche ich gerade in meiner Lebenssituation? Was muss ich jetzt hören? Und ganz egal, was es ist, Gottes Gnade möchte dir darin begegnen. Und wenn dir der Begriff der Gnade nicht zusagt, dann kannst du ihn auch ersetzen durch Wohlwollen, Güte oder sonst einen passenden Begriff. Meine Hoffnung ist, dass Kirche als Ganzes besser versteht und verinnerlicht, was die umfassende Bedeutung von Gnade eigentlich ist. Ich glaube, dass Kirche Gnade zu oft nur als Vergebung von Schuld kommuniziert hat und das auch gerade gegenüber Menschen außerhalb der Kirche. Was aber würde passieren, wenn wir den Menschen erzählen würden, dass Gott an allen ihren Herausforderungen, ihren Nöten, ihren Schwierigkeiten interessiert ist? Und dass ein gnädiger Gott kein Gott ist, der gerade noch mal so ein Auge zudrückt, sondern der alles stehen und liegen lässt, um uns seine Güte zu erweisen. Hier in der EMK Weinfelden, da gibt es ja jeden Donnerstag eine Kaffeepause, in der man auch über verschiedene Themen ins Gespräch kommen kann. Und das ist vielleicht auch so eine Gelegenheit, um einmal darüber zu sprechen: Was ist Gnade für dich? Was bedeutet es? Oder es gibt auch eine Situation bei euch in der kommenden Woche, auf der Arbeit oder im Alltag, um einfach mal mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet für dich, die Gnade Gottes zu erleben? Aber auch wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr da vielleicht in der nächsten Woche drüber sprecht, ist das ganz okay. Wir dürfen auch einmal genießen, Gottes VIP zu sein und uns von seiner Gnade einfach berühren zu lassen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Danke, Vater, dass du kein distanzierter Gott bist, vor dem wir uns fürchten müssen. So wie Jesus es getan hat, dürfen wir zu dir sagen: Abba, Papa. Danke, dass du dich für alles in unserem Leben interessierst und dass du uns deine Liebe zeigen möchtest, indem du uns hilfst. Wir möchten dich jetzt bitten um Gesundheit für die, die krank sind, um Freiheit für die Unterdrückten, um Vergebung für die, die unter ihrer Schuld leiden und überhaupt für dein segnendes Eingreifen in allen Situationen der Not. Amen.